Donnerstag, der 5. Februar 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zunächst starten wir mit einer Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Kann die AfD Deutschland regieren? Zwischen Brandmauer und hohen Umfragewerten tun sich Chancen auf und Grenzen. Wer will, muss auch können und die Partei will. Doch praktische Erfahrung ist rar, Ideen gibt es viele. Kritisch muss man sein, auch mit dem Hoffnungsträger konservativer Politik. Haldenwang hat verloren, so Martin Wagner. Diese Woche im Interview bricht er sein Schweigen. Der Politikwissenschaftler war wegen seines Buches »Kulturkampf um das Volk« vom Verfassungsschutz beschuldigt und vom BND gemaßregelt worden. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun geurteilt, ein Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen. In Deutschland herrscht der Diskurs der Untoten, warnt JF-Autor Thorsten Hinz. Die Leitbegriffe der alten Bundesrepublik sind hohl, doch ihre Verwalter agieren wie Wiedergänger. Der Mythos der Bonner Republik ist erschöpft. Wird ein Neuanfang möglich oder halten die Profiteure ihren Würgegriff um Deutschland? Das und mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. So sagte man vor Jahren noch, wenn man die Bedeutungslosigkeit des EU-Parlaments beschreiben wollte. Inzwischen kommen vom Opa in Brüssel oder Straßburg aber doch ab und zu beachtliche politische Impulse. Zum Beispiel, was die sogenannte Brandmauer gegen rechts betrifft. Die ist im EU-Parlament praktisch zerbröselt. Und wir reden darüber mit dem fraktionslosen EU-Abgeordneten Dr. Friedrich Pörner. So niedrig wie in diesem Winter waren die Füllstände der deutschen Gasspeicher schon lange nicht mehr. Wird das Gas trotzdem reichen bis zum Frühjahr oder wird es Abschaltungen geben müssen, beispielsweise für die Schwerindustrie? Und wer ist verantwortlich für die momentane Zitterpartie beim Gas? Darum geht's im Gespräch mit dem Physiker und Energieökonomen Dr. Björn Peters. Im Kommentar von Norbert Bolz geht es um das Klima der Einschüchterung in Deutschland und den Versuch der AfD, den sogenannten Majestätsbeleidigungsparagraphen 188 abzuschaffen. Und zum Schluss schauen wir auf den New START-Vertrag zwischen den USA und Russland. Der begrenzte bisher die Arsenale der beiden Länder an strategischen Nuklearwaffen. Mit dem heutigen Tag ist er ausgelaufen. Was bedeutet das für den Rest der Welt? Droht ein neues nukleares Wettrüsten? Dazu bin ich mit dem Kernphysiker Hans Hofmann-Reinecke zum Gespräch verabredet. Das sind unsere Themen heute. In Deutschland gibt es für die Parteien, die sich selbst für die Hüter der Demokratie halten, nichts Wichtigeres als die Brandmauer zur AfD. Auch regierungsnahe Medien beschwören die Bedeutung dieses virtuellen Bauwerks tagtäglich. Als die CDU im Bundestag vor einem Jahr mal gemeinsam mit der AfD abstimmte, gab es sofort Massenproteste von NGOs gegen Friedrich Merz. Im EU-Parlament dagegen kann man der Brandmauer seit Monaten beim Bröckeln zusehen. Immer wieder kommt es zu Abstimmungen, bei denen linke, grüne oder konservative Abgeordnete gemeinsame Sache machen mit den verfemten rechten Fraktionen, EKR, Patrioten für Europa oder Europa der souveränen Nationen. Ist das EU-Parlament Vorreiter bei der Normalisierung der Politik? Gibt es dort einen anderen Umgang zwischen rechts und links Und wie fest sitzt eigentlich Ursula von der Leyen noch im Sattel? Über diese Fragen möchte ich mit Dr. Friedrich Pürner sprechen. Der Arzt und Epidemiologe zog 2024 auf dem Ticket des BSW ins EU-Parlament ein. Vor fast genau einem Jahr, Anfang Februar 2025, trat er aus dem BSW aus und ist jetzt fraktionsloser Abgeordneter im EU-Parlament. Guten Tag, Herr Pürner.
Hallo, guten Tag.
Im EU-Parlament kommt es immer mal wieder zu Abstimmungen, bei denen die sogenannte Brandmauer einfach nicht beachtet wird. Zuletzt haben wir es bei der Abstimmung zum Mercosur-Abkommen gesehen. Da gab es eine ungewöhnliche Allianz von Grünen, Linken, BSW und Rechten, die dafür gesorgt hat am Ende, dass das Abkommen erstmal verzögert wurde. Ist der Umgang von Politikern unterschiedlicher Couleur miteinander in Brüssel bzw. Straßburg ein anderer als zum Beispiel im Deutschen Bundestag?
Naja, ich kann es jetzt tatsächlich nicht vergleichen, denn ich sitze nicht im Bundestag. Ich kann also nur fürs Europäische Parlament sprechen. Und wenn wir jetzt über die sogenannte Brandmauer sprechen, dann müssen wir uns erstmal ehrlich machen und sagen, was diese Brandmauer eigentlich politisch sein soll. Sie ist kein Gesetz. Sie ist kein Verfassungsprinzip und sie ist auch kein demokratisches Verfahren, sondern sie ist eine selbst auferlegte politische Verhaltensregel, so kann man das vielleicht bezeichnen. Parteien verpflichten sich ja freiwillig, mit bestimmten anderen Parteien nicht zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich die Krux bei der ganzen Sache. Unabhängig von den konkreten Inhalten oder Mehrheiten oder Sachfragen, über die abgestimmt wird. Und damit wird nicht mehr im Parlament entschieden, was politisch sinnvoll oder mehrheitsfähig ist, sondern es wird schon vorab moralisch festgelegt, was denn überhaupt verhandelt werden darf. Und das ist der Punkt, der mich wirklich stört.
Sie sind im EU-Parlament von Anfang an als Gegner dieser Brandmauer aufgetreten. Wie stand denn Ihre damalige Fraktion dazu, die BSW-Fraktion? Gab es da Stress für Sie?
Nee, für mich gab es keinen Stress, ganz einfach deshalb, weil ich mich eigentlich auch nie wirklich vom Abstimmungsverhalten abgesprochen habe. Das wollte ich nicht. Ich zog ins EU-Parlament ein, um frei und unabhängig abstimmen zu können. Jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verpflichtet. Und genau das wollte ich immer sein. Ich will meinem Gewissen verpflichtet sein. Ich wollte mich nie, und das werde ich auch nicht, an irgendwelche Fraktionsdisziplin halten oder an eine Delegationsdisziplin. Die war natürlich schon erwünscht, aber es hat mich tatsächlich nie interessiert.
Wie haben andere Abgeordnete im EU-Parlament auf ihre Haltung zu diesem Thema reagiert?
Kann ich nicht ganz allgemein sagen, denn man spricht da jetzt nicht mit den Abgeordneten darüber, was man abgestimmt hat. Das kann man nachlesen. Ich kann mich tatsächlich jetzt nicht daran erinnern, dass mir irgendjemand mal auf mich zukam und gesagt hat, um Gottes Willen, was hast denn da jetzt abgestimmt? Du hast doch jetzt vielleicht einmal mit den ganz Rechten abgestimmt oder auch mal mit den Linken. Ich handhabe das so, meine Mitarbeiter und ich, wir setzen uns zusammen, wir gehen die Abstimmungslisten durch. Und es interessiert uns schlicht und ergreifend nicht, wer für was abstimmen kann. Ich überlege, was ist gut für die Bürger, was kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, was ist auch wichtig für mich, was ist mein Thema und so stimme ich ab. Und ich merke an meinem Abstimmungsverhalten selbst, denn das lasse ich mir natürlich immer wieder von den Mitarbeitern aufzeigen, wie ich abgestimmt habe, dass ich immer wieder mal mit den Linken abstimme, dass ich mal mit den Rechten abstimme, dass ich mit den Konservativen abstimme. Mir geht's um die Sache selbst und nicht um irgendeine politische Ausrichtung oder um sowas Nebulöses wie die Brandmauer.
Wenn man hört, wie im Berliner Bundestag mit den Abgeordneten der AfD dort umgegangen wird, die werden ja teilweise behandelt wie Aussätzige. Man hört, die anderen Abgeordneten steigen aus dem Fahrstuhl aus, wenn ein AfD-Politiker da einsteigt. Wie ist der Umgang mit diesen Abgeordneten der rechtsgerichteten Fraktionen im EU-Parlament? Ist das genauso verkrampft wie in Berlin oder wie nehmen Sie das im Alltag wahr?
Wenn jemand mit mir sprechen will, dann tue ich das, egal von welcher Fraktion und egal von welcher Partei das ist. Ich wurde ganz am Anfang kritisiert, ich bringe es gar nicht genau zusammen, wer das war, es war irgendein Medium, wahrscheinlich kam es dann tatsächlich von den BSW-Abgeordneten selbst, weil ich mich mit jemandem von der AfD in einem Café getroffen habe, also im Parlament drin, und habe mich mit dem ausgetauscht und einen Kaffee miteinander getrunken. Das hat dann irgendjemand, ich glaube Grüner oder Linker war es, gesehen und hat dann gleich darüber berichtet und das irgendwie in die Medien getragen. Da sehen Sie mal, was das für Bullshit ist. Es ist doch natürlich vollkommen logisch, dass man sich mit Leuten einfach auch unterhält. Ich will verstehen und ich möchte die Menschen kennenlernen, ich will mich mit denen austauschen. Und wenn man jetzt sagt, ich geht pfui, mit dem darf ich mich nicht sehen lassen oder mit dem darf ich keinen Kaffee trinken oder so, dann sind wir hier parlamentarisch am Ende, politisch am Ende. Ich weiß von einigen, die meiden die deutschen AfDler wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, die haben sogar Angst, wenn ihnen da einer auf dem Gang in Straßburg oder in Brüssel entgegenkommt und die flüchten dann irgendwo in einen anderen Winkel hinein, ja, damit sie ja nur nicht mit einem AfDler gesehen werden. Das ist einfach Blödsinn.
Haben Sie den Eindruck, dass es da eine Tendenz gibt, dass die Brandmauer im EU-Parlament langfristig sich vielleicht erledigen wird, einfach nicht mehr zu halten ist?
Mei, das wäre schön. Das wäre natürlich den Bürgern und Bürgerinnen in der ganzen EU wäre das zu wünschen, weil dann könnte man endlich mal wieder Sachthemen bearbeiten und politische Inhalte. Ich glaube, man stimmt halt ab, wenn es gerade passt. Also wenn man es braucht für die eigene Agenda. Und wenn man es nicht braucht, dann schimpft man wieder auf die Brandmauer. Und man sieht es ja am Fall jetzt von den Grünen, dass die das im Prinzip ähnlich machen. Aber wir müssen uns um politische Inhalte kümmern. Ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wirklich dieses Konstrukt der Brandmauer, das kann weg.
Ein weiteres Thema, das sich aufdrängt im Zusammenhang mit dem EU-Parlament, ist Ursula von der Leyen. Sie ist ja inzwischen die Königin der Misstrauensvoten. Gerade im Januar gab es im Parlament wieder eins gegen sie und es war schon das vierte in 6 Monaten. Sie hat alle bisher überstanden, allerdings schreibt selbst der Spiegel, von der Leyens Macht in Brüssel bröckelt. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, aber auch wieder nur begrenzt, denn was bei uns Abgeordneten ankommt, und jetzt bin ich ja auch Fraktionsloser, das heißt nicht in einer Fraktion drin, also nicht wirklich tief im Zentrum, nicht im Kern, kommt es durchaus so an. Man muss sich mal vorstellen, also so ein Misstrauensantrag ist ja nicht nur einfach so ein technischer Vorgang, sondern das ist eine grundsätzliche Vertrauensfrage. Und nun hat Ursula von der Leyen jetzt den 4. Misstrauensantrag kassiert. Das bedeutet schon, und das zeigt auch, dass das Parlament insgesamt unzufrieden ist. Und auch jede Seite, jede politische Richtung, und ich würde auch dafür plädieren, dass wir in Zukunft eher von politischen Richtungen sprechen und nicht immer gleich von Rechtsextremen, Linksextremen und so weiter. Das macht die ganze Debatte nur noch giftiger. Also diese unterschiedlichen Richtungen, die es im Parlament eben gibt, durch die Fraktionen vertreten, haben ja jetzt mehr oder weniger bis auf die EVP, allesamt irgendwann mal Anträge gestellt und auch entsprechend abgestimmt. Also man kann schon sagen, dass Ursula von der Leyen gerade ein mächtiges Problem hat, auch im Parlament. Die Frage ist nur, reicht das aus, dass man eben zeigen kann, sie hat ein Problem, in dem es vielleicht noch ein 5. oder einen 6. Misstrauensantrag gibt oder Vertrauensfrage. Wenn sie die immer übersteht, dann ist sie vielleicht angekratzt. Aber ich glaube da nicht, dass sie ihren Stuhl nehmen wird.
Jetzt sitzen Sie seit ja 1,5 Jahren im EU-Parlament. Sie haben mal gesagt, Sie wollten eigentlich nie in die Politik. Warum haben Sie es dann doch gemacht?
Ja, also tatsächlich, Politik hat mich immer interessiert. Das war ein ganz spannendes Thema für mich. Habe aber im Laufe meiner Zeit gemerkt, also gerade im öffentlichen Dienst als Beamter, und ich bin ja durch viele, viele Institutionen gewandert, habe ich gemerkt, dass Politik auf der einen Seite sehr anstrengend sein kann und gleichzeitig muss man aber sehr viel Überzeugungen und Moral über den Haufen werfen. Nun hat sich ja das BSW neu gegründet und für mich bot sich da eine Chance, ganz am Anfang dabei zu sein und vielleicht dann doch auch mitzugestalten. Diese Chance wollte ich durchaus nutzen und alles in meiner Macht Stehende tun, damit ich dann eben auch ins Europaparlament komme und dann vielleicht auch politisch mitwirken kann.
Sie sind als Arzt und Medizinexperte im EU-Parlament aber nicht etwa direkt im Gesundheitsausschuss gelandet, sondern in anderen Ausschüssen. Wer entscheidet denn sowas?
Also man muss sich das so vorstellen, wenn Sie in einer Fraktion sind, dann wird es innerhalb der Fraktion geregelt. Wir sind ja damals als Delegation der BSW ins Europaparlament eingezogen und gehörten zu den Fraktionslosen. Die Fraktionslosen bekommen immer das, was überbleibt, also quasi das Resteessen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt ein riesengroßes Buffet mit all den guten Dingen, die man so zu essen bekommt. Und am nächsten Tag bekommen andere das, was übrig geblieben ist. Und so ist es ungefähr bei den Fraktionslosen. Mein Wunsch war natürlich immer, dass ich in den Gesundheitsausschuss komme. Da hätte ich auch wirklich ein paar Dinge zu sagen. Ich glaube, da wäre ich auch ganz gut aufgehoben aufgrund meiner Ausbildung und meiner Erfahrung. Aber es waren halt noch Plätze frei woanders, zum Beispiel jetzt im Wirtschaftsausschuss, im Econ. Und der liebe Gott weiß, wie das passiert. Die bekommen das ja auch nicht erklärt, sondern sie können dann einen Wunsch angeben und können sagen, ja, da würde ich gern rein. Dann heißt es plötzlich, ist aber blöd, da haben wir jetzt keinen Platz. Möchten Sie vielleicht was anderes stattdessen nehmen und da Stellvertretung? Also um das kurz zu machen, diese Regelungen sind sehr dubios und undurchsichtig. Und ich landete dann eben in einem ganz anderen Ausschuss, in den ich eigentlich wirklich nie wollte. Denn ich bin überhaupt nicht ausgebildet in Wirtschaftssachen. Und ich glaube, da haben wir das nächste Problem auch in der Politik. Viel zu viele Politiker und auch Verantwortliche reden mir in Bereichen rum, von denen sie null Ahnung haben. Und so erklärt sich auch wieder, und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber so erklärt sich auch wieder bestimmtes Abstimmungsverhalten, auch im Bundestag, wenn Menschen über eine Impfpflicht abstimmen sollen und dann da ganz brav abstimmen und sagen, ja, natürlich, die brauchen wir. Ich traue mich hier zu sagen, dass die wenigsten hier tatsächlich eine fundamentale Ahnung hatten, was sie denn da überhaupt tun. Und das ist eben gefährlich. So ist es auch in den Ausschüssen. Da sitzen Leute drin, die haben von Medizin null Ahnung, aber sitzen da halt mal drin. Und es wäre tatsächlich schön, wenn man sagen würde, welche Politiker ziehen denn ein? Zum Beispiel jetzt ins Europaparlament. Welche Fachrichtungen haben die? Haben die außergewöhnliche Expertise? Und die habe ich, das traue ich mir auch zu sagen. Und dann wäre es natürlich schon nur sinnlogisch gewesen, wenn man sagt, okay, den holen wir uns in den sogenannten Gesundheitsausschuss.
Über die Reste der Brandmauer, Ursula von der Leyen und andere Probleme im EU-Parlament sprach ich mit dem fraktionslosen Europaabgeordneten Dr. Friedrich Pürner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank ebenfalls. Alles Gute.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Deutschland geht die Angst um. Nicht vor Putin, vor dem Klimawandel oder einem unbekannten Virus. Nein, es geht um eine ziemlich konkrete Bedrohung, nämlich dass die Heizungen irgendwann kalt bleiben könnten, weil zu wenig Gas in den Speichern ist. Aktuell sind sie noch zu 30% etwa gefüllt. Aber was bedeutet dieser Füllstand? Welche Versäumnisse gab es in der Politik und wie kann Deutschland noch an zusätzliches Gas herankommen? Und wenn nicht, was droht dann im ungünstigsten Fall? Wir wollen nachfragen beim Physiker und Energieökonomen Dr. Björn Peters. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Peters, viele kritische Beobachter der deutschen Energiewendepolitik sehen eine gefährliche Gasmangellage in Deutschland, während die Bundesnetzagentur sagt, nö, alles im grünen Bereich. Wie sehen Sie die Lage?
Kritischer. Man braucht nur auf den Wetterbericht zu schauen. Wir werden die nächsten Wochen eine polare Kaltluftzone bekommen, zumindest in Norddeutschland, in Süddeutschland vielleicht nicht ganz so extrem. Und wir müssen eben wieder um das Wetter zittern, weil wir uns so stark insgesamt davon abhängig gemacht haben. Und deswegen würde ich das nicht so mit so einer Nonchalance betrachten. Wir müssen gucken, woher wir noch zusätzliche Gasmengen bekommen, und zwar sehr, sehr kurzfristig.
Diese Füllmenge der Gasspeicher von 30%, die aktuell angegeben wird, das ist ja quasi zusammengenommen alle deutschen Gasspeicher. Wo befinden sich denn da die größten Speicher, die wirklich Bedeutung haben für die Gaslage, und wie sieht es in diesen Speichern derzeit aus?
Also der Füllstand der einzelnen Speicher ist relativ unterschiedlich. Das ist aber eben, weil je nach Einspeisepunkt haben wir im Norden zum Beispiel bessere Füllstände als im Süden. Bayern hat gerade eben einen besonders niedrigen. Also das ist wirklich regional zu betrachten. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen um Bayern und Baden-Württemberg, also um den Süden, wohingegen in Norddeutschland das Gas länger reicht. Außerdem die LNG-Terminals, die stehen ja in der Nord- und Ostsee. Und wenn dort dann tatsächlich mal Gas angelandet käme, würde das halt erstmal in Norddeutschland eben auch verarbeitet werden können. Aber bis es in Süddeutschland ist, das dauert eben ein bisschen länger.
Nun sagt die Bundesnetzagentur, alles kein Problem. Deutschland hat ja in den letzten Jahren praktisch nachgerüstet beim Gas. Es gibt diese neuen LNG-Terminals, es gibt das Pipeline-Gas aus Norwegen und es gibt den europäischen Energiebinnenmarkt. Heißt das, die Bedeutung der traditionellen Gasspeicher ist gar nicht mehr so groß?
Das hängt vom Wetter ab. Wir haben jetzt einen polaren Kaltluftkeil, der womöglich 2 Wochen bleibt. Ich bin jetzt kein Meteorologe, aber wir müssen einfach nur hoffen und beten, dass es bald wieder wärmer wird und dass wir dann nicht mehr ganz so viel Gas verbrauchen. Das Problem ist ja, dass das Gas sowohl fürs Heizen, natürlich auch für die Industrie, aber dann eben auch für die Stromerzeugung verwendet werden, weil wir dort eben mehr und mehr Gasabhängigkeit haben. Und gerade im Winter liefern natürlich naturgemäß die Solaranlagen relativ wenig. Wenn Schnee drauf liegt, dann auch mal gar nichts. Und in typischen winterlichen Hochdruckwetterlagen bewegt sich eben auch kein Lüftchen und damit entsteht auch kaum Windenergie. Und dann muss das Gas eben 2 Rollen erfüllen. Das eine ist das Heizen. Das ist auch prioritär. Also, dass die Häuser kalt bleiben, ist jetzt nicht so die ganz große Gefahr. Aber wir werden in eine Strommangellage geraten, wenn nicht genügend Gas für Gaskraftwerke übrig bleibt.
Also, wenn wir jetzt so knapp sind mit unseren Gasvorräten, dass wir da zittern müssen, wie das Wetter wird, dann ist das ja keine günstige Lage für ein Industrieland. Wo sehen Sie da die Hauptursachen für diese Lage?
Die Hauptursache ist natürlich die Energiewende, die die ganze Volkswirtschaft in Abhängigkeit von wetterabhängigen Energien bringt. Was prima facie natürlich erstmal ein zivilisatorischer Rückschritt ohnegleichen ist, weil über 1 Million Jahre hat der Mensch versucht, möglichst unabhängig vom Wetter zu werden. Und wir hatten das auch bis vor 30 Jahren eben weitestgehend ausgereizt. Niemand hat eigentlich über das Wetter gesprochen. Es gab Unwetterkatastrophen immer wieder. Auch im Winter mit hohen Schneefällen, mit Schneestürmen, mit Infrastrukturproblemen, aber es gab eben keine Energieausfälle, weil das Energieversorgungssystem wetterresistent aufgebaut war. Und das haben wir jetzt leichtfertig aufgegeben. Es gibt grundsätzlich 3 Energiequellen, das sind eben die fossilen Energieträger, das sind die nuklearen Energieträger und das sind die Umgebungsenergien, wo also irgendwie die Energie aus der Umgebung herausgezogen wird. Und die letzten, die gibt es eben schon seit der Antike. Und Deutschland möchte die anderen beiden abschaffen als einziges Land der Erde. Und das ist natürlich etwas, was uns jetzt in erhebliche Bredouille bringt.
Also wurde im Sommer zu wenig Gas eingelagert und wer ist dann dafür verantwortlich?
Nun, es war die letzte Amtshandlung von Robert Habeck Anfang Mai. Da hat er nochmal eine neue Verordnung auf den Weg gebracht, dass die Pflichtfüllstände der Gasspeicher abgesenkt wurden. Die Mehr dahinter war, dass man eben durch die vielen LNG-Terminals jetzt gar nicht mehr so stark abhängig ist vom Gasmarkt. Früher war es nämlich so, dass im Sommer der Gaspreis weltweit niedrig war und im Winter war er hoch, weil dann dort die Nachfrage höher war. Also hat es sich auch ökonomisch gelohnt, im Sommer die Gasspeicher zu befüllen und im Winter dann zu verkaufen. Das ist also eigentlich ein sehr gutes Geschäft gewesen, das eben marktwirtschaftlich gut funktioniert hat. Und diese saisonalen Anreize sind weniger geworden. Das heißt aber nicht, dass wir im Winter weniger Gas verbrauchen, sondern wir verbrauchen eben gleich viel Gas. Und die historische Erfahrung war, dass die letzten Winter relativ mild waren. Und da wurde offensichtlich geschlampt in der Kette und die Politik hätte hier viel früher reagieren müssen und einen verpflichtenden Gasspeicherstand von 90% festlegen müssen zum kalendarischen Winterbeginn.
Wenn man nun mitten im Winter merkt, dass zu wenig Gas eingespeichert wurde, warum kann man jetzt nicht einfach nachfüllen?
Man kann jederzeit nachfüllen, wenn man Schiffe findet und wenn man LNG auf dem Weltmarkt findet und die Schiffe dann umdirigiert zu unseren Anlandestellen. Nur es gibt eben ein paar hundert dieser großen LNG-Tanker und wir brauchen da schon ein paar von denen, um Deutschland wieder aufzufüllen. Das ist in der Praxis doch nicht ganz so einfach, weil die sind natürlich überall auf der Welt unterwegs, bis hin zu Japan.
Was ist mit den anderen europäischen Ländern rings um Deutschland herum? Können die nicht helfen?
Ja, traditionell war es eher umgekehrt. Deutschland hatte eine sehr komfortable Gasversorgungslage und hat dann Richtung Süd- und Osteuropa die Länder auch noch teilweise mitversorgt. Norwegen ist natürlich ein großer Gaslieferant. Großbritannien hat die Gasfelder mehr oder weniger verrotten lassen. Also da wurde nicht weiter investiert und deswegen sind die jetzt mittlerweile auch zum Importland geworden. Also die europäische Situation ist jetzt für uns nicht besonders günstig.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Winter weiterhin so kalt bleibt, wie zumindest in Ostdeutschland derzeit ist, was könnte schlimmstenfalls passieren? Also wie lautet das schlimmste Szenario einmal für die Bevölkerung und dann auch für die Industrie?
Wenn das Gas zur Neige geht, wird als erstes die Industrie abgeschaltet. Dann haben wir hier eine Wirtschaftskrise, wenn dann also mehrere Wochen womöglich viele energieintensiven Betriebe nicht mehr produzieren können. Lieferketten aufbrechen, dann kann das natürlich eine erhebliche Reperkussion auf den Rest der Wirtschaft auch haben, was schwer zu kalkulieren ist. Zweitens, wenn es dann noch knapper wird und es dann immer noch nicht reicht, werden die Kraftwerke abgeschaltet, dann haben wir hier die Strommangellage, dann müssen wir irgendwie alles an Kohle anfahren, was es noch geht. Die Kernkraftwerke haben wir ja leider irgendwo so weit verschrottet in einer Politik der verbrannten Erde. Und die Umgebungsenergien werden uns nicht wirklich helfen können, weil die traditionell im Winter eher schwach sind. Und bei so einem Kaltluftkeil wird es auch nicht viel Windenergie geben, die ja sonst im Winter traditionell etwas mehr liefert, aber eben nur bei Winterstürmen. Und die sind bei uns normalerweise verbunden mit wärmeren Temperaturen. Also das wäre dann sowieso das beste Szenario, dass wir einen Wetterwechsel bekommen und dann Winterstürme, die den Strom herstellen, den wir brauchen und dann dort gar kein Gas mehr verbraucht wird und die wärmeren Temperaturen auch die Hausheizungen dann wieder entlasten. Aber eben die Hausheizungen sind tatsächlich diejenigen, die als letzte abgeschaltet werden. Die haben die höchste Priorität, immerhin. Also die Gefahr, dass die Häuser kalt bleiben, ist etwas geringer, als dass die Industrie dran glauben muss.
Und könnte es zum Stromausfall kommen, weil ja auch mit Gas Strom hergestellt wird?
Bislang hatten wir das immer geschafft. Ich habe auch einen sehr hohen Respekt vor den Leistungen der Elektroingenieure bei den großen Übertragungsnetzbetreibern. Ich meine, sie haben sich daran gewöhnt, täglich etliche Dutzend Redispatch-Maßnahmen vorzunehmen.
Redispatch-Maßnahmen sind was?
Das sind Notfalleingriffe in die Stabilisierung des Stromnetzes. Also wenn irgendwo zu viel oder zu wenig Strom an einem Netzknoten da ist, dann müssen die eingreifen, dann müssen also Kraftwerke hochgefahren werden oder große Verbraucher auch abgeschaltet werden. Diese Maßnahmen, da haben die also jetzt sehr lange geübt und das können die auch sehr gut. Es ist aber nur so, dass bei strengem winterlichen Bedingungen, vielleicht so ein Blizzard, dass dann eben auch mal eine oder zwei Stromleitungen umkippen, weil sich dort das Eis anlagert. Solche Restrisiken gibt es dann halt doch und das ist dann auch nicht mehr so einfach beherrschbar.
Sie haben vorhin die Sanktionen gegen Russland erwähnt, durch die ja das preiswerte Gas von dort für Deutschland weggefallen ist. Sehen Sie einen Willen in der deutschen Politik, überhaupt nur darüber nachzudenken, diese Sanktionspolitik möglicherweise zu korrigieren?
Im Moment geht der Trend ja eher ins Gegenteilige. Also die EU hat, glaube ich, beschlossen, dass man definitiv kein Gas nie wieder aus Russland beziehen wird, was schon mich ein bisschen ratlos zurücklässt, weil auch wenn der Krieg beendet wird und die Russen fürchterlich verfemt sind deswegen, ich will gar nicht drüber spekulieren, ob zu Recht oder zu Unrecht, also es war natürlich ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, aber sie bleiben unsere Nachbarn und irgendwann mal werden wir mit diesen Nachbarn auch wieder Frieden schließen. Und dieses Wandel durch Handel, was in den 70er Jahren die Ostpolitik angetrieben hat, das ist natürlich etwas, was wir auch weiterhin im Hinterkopf behalten sollten. Also jetzt Russland komplett von Europa abzukoppeln, ist mit Sicherheit keine gute Idee.
Nun haben wir diese Energiewende in Deutschland, die uns am Ende ohne verlässliche Energieversorgung zurücklässt. Darüber diskutieren will man nicht. Wie kommen wir denn jetzt aus dieser verfahrenen Lage wieder raus?
Also ich fürchte, die Denkstrukturen, die uns in die Energiewende hineingebracht haben, sind nicht so einfach aufzubrechen. Aber meine persönliche Beobachtung auch mit Politikern und deren unmittelbarem Umfeld ist, dass es Wissen einfach fehlt, wie man grüne Narrative überhaupt debattiert. Seit 40 Jahren ungefähr sind die fest in unseren Köpfen verankert. Und was wir jetzt brauchen, ist die Fähigkeit, grüne Narrative, die uns so in diese Wirtschaftsmisere hineingebracht haben, zu erkennen, zu dekonstruieren und dann auch wieder durch bessere zu ersetzen, nämlich solche, die besser im Einklang stehen mit Naturwissenschaft, Technik und Ökonomie und vielleicht auch tatsächlich uns einen Wohlstand in einer intakten Umwelt ermöglichen. Und mein kleiner Beitrag dazu ist, dass ich eine Debattierschule gegründet habe, um mehr Leuten das zu ermöglichen, mit den richtigen Argumenten und den richtigen Narrativen tatsächlich in der Welt etwas zu bewegen, weil bisher ist es nicht so einfach. Viele Politiker, auch von der Union, sagen immer wieder mal was sehr Vernünftiges, knicken aber sofort beim kleinsten Shitstürmchen ein, weil sie einfach nicht wissen, wie man das ordentlich debattiert. Und ein Schmidt und ein Strauß und ein Wehner oder so, diese großen Leute der damaligen Zeit, auch ein Kohl, die hätten sich die Diskutanten einfach vorgeknöpft und hätten Dinge, die ihnen wichtig waren, bis zum Ende ausdiskutiert. Und diese Fähigkeit muss wieder erlernt werden. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen eine Debattierschule.
Die Gasspeicher in Deutschland sind nur noch zu 30% gefüllt. Welche Folgen das haben könnte und über die Hintergründe sprach ich mit dem Physiker und Energieökonomen Dr. Björn Peters. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen, Frau Arndt.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Deutschland herrscht ein Klima der Einschüchterung. Meldestellen und NGOs, aber auch Politiker sagen dem Bürger, was er zu diesem oder jenem Thema noch sagen darf. Und wer Politiker beleidigt, muss mit besonders harter Bestrafung rechnen. Die AfD wollte den dafür geschaffenen Paragraphen 188, den sogenannten Majestätsbeleidigungsparagraphen, wieder abschaffen. Doch alle anderen Parteien im Bundestag haben dagegen gestimmt. Ihre Volksvertreter wollen als Politiker auch weiterhin Sonderrecht genießen. Hören Sie dazu den Kommentar von Norbert Bolz.
Tagtäglich bläut man uns ein, dass unsere Demokratie geschützt werden müsse, und zwar nicht nur vom Verfassungsschutz, sondern auch von Nichtregierungsorganisationen und der sogenannten Zivilgesellschaft. Nun sind die NGOs gar keine Nichtregierungsorganisationen, sondern sie sind üppig regierungsfinanziert. Und die Zivilgesellschaft ist keine spontane Bürgerorganisation, sondern sie wird von der politisch-medialen Elite sorgfältig ausgewählt. Vor den Bundestagswahlen hatte die CDU noch 551 Fragen zur Finanzierung, Transparenz und Unabhängigkeit dieser Gebilde. Doch davon will man heute nichts mehr wissen. Mit Ausnahme der AfD sehen sich heute alle Bundestagsparteien im Kampf gegen rechts und befestigen die Brandmauer. Sie unterstützen alle die Meldestellen, die gerade auch Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze registrieren, um all diejenigen einzuschüchtern, die Meinungen bekunden, die vom links-grün-woken Mainstream abweichen. Dazu passt auch der Majestätsbeleidigungsparagraf 188 des Strafgesetzbuches. Nicht überraschend haben die Parteien unserer Demokratie den AfD-Antrag, diesen Paragraphen abzuschaffen, gerade abgelehnt. Eigentlich sollte der Rechtsstaat ja den Bürger vor dem Staat schützen. Aber heute schützt die Allparteienkoalition, die sich unsere Demokratie nennt, den Staat vor dem Bürger. Und sie tut das vor allem durch den Verfassungsschutz, der sich schon lange nicht mehr um Spione und Saboteure, sondern um abweichende Meinungen kümmert. Schützen denn wenigstens die Gerichte noch die Bürger? Frau Kaufhold, der neuen Richterin am Bundesverfassungsgericht, ist da Klartext zu verdanken. Man könne mit Hilfe von Gerichten eine Politik durchsetzen, die man mit Wahlen nicht legitimieren kann. Das bestätigt sich gerade auch auf europäischer Ebene. In bewusster Preisgabe unserer nationalen Souveränität benutzen unsere Politiker EU-Gesetze, um dann sagen zu können, uns sind die Hände gebunden. Noch eine Machtebene höher, nämlich im World Economic Forum, operieren die Davos-Menschen. Man muss kein Investigativjournalist sein, um zu erkennen, dass wir es hier mit einem weltpolitischen Ungeheuer zu tun haben, das sogar das Monster Brüssel in den Schatten stellt. Kontrollfantasien, Visionen von einer neuen Weltordnung, gigantische Geschäfte und ein obszönes Luxusleben spielen hier ineinander. Man denke nur an den Ausnahmezustand Corona, an Klimawahn und die große grüne Transformation oder jetzt an die Epstein-Files. Wer das thematisiert, gilt als Verschwörungstheoretiker. Aber immer mehr Verschwörungstheorien erweisen sich als Wahrheiten. Wohl deshalb, weil es Verschwörungen gibt. Jeder, der sich überlegt, wie man Politik über den Kopf der Bürger hinweg oder gar gegen die Bürger machen kann, stößt auf die Störfaktoren Demokratie und Öffentlichkeit. So gibt es bei den großen Machern und Entscheidern immer wieder Überlegungen, wie man die langwierigen und unberechenbaren demokratischen Prozeduren umgehen könnte. Im Idealfall natürlich durch die Ausrufung des Ausnahmezustands. Das wäre die Aufgabe der Regierungspolitik. Die Kontrolle der Öffentlichkeit ist Sache der regierungstreuen Medien, also des öffentlich-rechtlichen Propagandaapparats. Diese politisch-mediale Elite hat den Status einer neuen Aristokratie. Mit dem Digital Service Act der Europäischen Union und Orwellschen Wahrheitsministerien kämpft sie gegen die abweichenden Meinungen in den sozialen Medien, damit sich die Bürger an den Dreiklang des Despotismus gewöhnen: Einschüchterung, Entmündigung, Enteignung.
Sie hörten einen Kommentar von Norbert Bolz. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Heute ist der 5. Februar und heute läuft der New START-Vertrag zwischen den USA und Russland aus. Das bedeutet, dass es für die beiden Länder ab sofort keine Obergrenzen und keine Kontrolle mehr über ihre strategischen Atomwaffenarsenale gibt. Der New START-Vertrag war 2010 unterzeichnet worden. Er begrenzt die strategischen Arsenale beider Länder auf jeweils 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe und jeweils 800 Trägersysteme. Außerdem schrieb das Abkommen auch ein gegenseitiges Kontrollsystem mit Inspektionen vor Ort vor, an dem Russland allerdings seit 2 Jahren schon nicht mehr teilgenommen hatte. Im letzten September hatte Kreml-Chef Putin den USA vorgeschlagen, das New START-Abkommen, bevor es ausläuft, zu verlängern, doch die Trump-Regierung war darauf nicht eingegangen. Was bedeutet nun das Ende von New START für die Welt und speziell für Europa? Droht da ein neues atomares Wettrüsten? Zu diesem Thema begrüße ich jetzt den Kernphysiker Dr. Hans Hofmann-Reinecke. Er hat in den 80er Jahren für die Internationale Atomenergiebehörde in Wien gearbeitet. Guten Tag.
Guten Tag aus Kapstadt.
Herr Hofmann-Reinecke, der New START-Vertrag wird gern verwechselt mit dem Atomwaffensperrvertrag, aber beides sind ja ganz unterschiedliche Dinge, oder?
Beides sind sehr unterschiedliche Dinge. Der Atomwaffensperrvertrag wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Erfindung der Atombomben, mit den einzelnen Ländern der Erde abgeschlossen. Und man wollte mit den einzelnen Ländern sicherstellen, dass die keine Atombomben bauen. Das ging aus von den Vereinigten Staaten und inzwischen haben 191 Länder diesen Vertrag unterschrieben. Damit bestätigen sie, dass sie keine Anstrengungen machen, Atombomben zu bauen und dass sie gewisse Installationen in ihrem Land den Inspekteuren der Atombehörde öffnen. Also die Atombehörde, die ja in Wien angesiedelt ist, die kann in die Länder gehen und dann bestimmte Aktivitäten durchführen, um sicherzustellen, dass keine Atombomben gebaut werden. Allerdings ist die internationale Atombehörde ein zahnloser Tiger. Denn wenn ein Land dabei erwischt wird, dass es seine Vereinbarung nicht einhält, dass es also Uran anreichert, um Bomben zu bauen, dann kann die Atombehörde nichts dagegen tun. Sie kann es nur dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen melden. Also so ein Fall war ja kürzlich Iran. Iran hat den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben, hat aber große Mengen an Uran angereichert, sodass sie in der Lage gewesen wären, relativ schnell daraus Bomben zu bauen. Und dann ist aber die USA dazwischen gekommen und nicht im Auftrag der Atombehörde, sondern auf eigener Faust.
Nun geht es heute um das New START-Abkommen, das also ein anderes Abkommen ist als der Atomwaffensperrvertrag. Worin liegt aus Ihrer Sicht die Bedeutung des New START-Abkommens?
Das New START-Abkommen oder das START-Abkommen, wie es ursprünglich hieß, dient der Limitierung der strategischen Atomwaffen für die beiden Mächte USA und Russland. START heißt Strategic Arms Reduction Treaty. Das wurde zum ersten Mal 1991 abgeschlossen. Der Hintergrund ist folgendes. Das war nach Ende des Kalten Krieges, waren sowohl die USA wie auch Russland bis an die Zähne bewaffnet und hatten genug Waffen, um sich gegenseitig und auch noch den Rest der Welt auszulöschen. Das war also diese Situation, wenn eines von diesen beiden Ländern angegriffen würde, könnte es noch zurückschlagen und den Angreifer tödlich vernichten. Das war diese Situation der Mutual Assured Destruction, also der gegenseitig garantierten Vernichtung, auch MAD abgekürzt. Und in dieser Situation haben die Diplomaten der beiden Länder sich offensichtlich darauf verständigt und haben gesagt, also wir haben ja jetzt genug, um uns gegenseitig zu vernichten. Es gibt doch überhaupt keinen Sinn mehr, dass wir uns jetzt weitere Atombomben bauen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann einigen wir uns auf eine bestimmte Anzahl von bestimmten Bomben und von bestimmten Trägerraketen und U-Booten und Flugzeugen und erlauben außerdem unseren Leuten, unseren Militärs, bei euch nachzuzählen, ob ihr euch an die Vereinbarung haltet.
Und dabei ging es um strategische Atomwaffen. Was heißt das, strategische Atomwaffen?
Strategische Atomwaffen haben eine Vernichtungskraft, die praktisch das Ende der Erde bedeuten könnte. Das heißt, niemand würde in einem Krieg, zum Beispiel jetzt in der Ukraine, hoffentlich wird niemand überhaupt auf die Idee kommen, da Atombomben einzusetzen, aber niemals strategische Waffen. Sie haben eine enorm hohe Zerstörung und das sind alles Wasserstoffbomben. Die haben eine, sagen wir mal, hundertfach größere Sprengkraft als die Bomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. Das sind strategische Waffen. Die taktischen Waffen, die sind eher dafür gedacht, im Schlachtfeld eingesetzt zu werden. Und die stellen eben nur kleinere Vernichtungen auf irgendwelche Strukturen, auf Brücken und so weiter oder auf größere Strukturen auch dar.
Nun hat Russland den New START-Vertrag 2023 schon verlassen. Das heißt, dieser Vertrag, der heute ausgelaufen ist, über den wir reden, der war ohnehin eigentlich schon Makulatur, richtig?
Das ist richtig, ja. Die hatten den amerikanischen Inspekteuren die nach dem Vertrag ja das Recht gehabt hätten, in Russland nach Atombomben zu suchen, die haben verweigert, mit denen zu kooperieren.
Wie groß sind denn die Atomwaffenarsenale beider Länder, also der USA und Russlands aktuell? Ist das bekannt?
Jawohl, die strategischen Bomben, das ist bekannt. Die taktischen Bomben, das weiß man nicht. Also die kleineren Bomben, die auch auf kurze Reichweite eingesetzt werden, darüber gibt es keine Zahlen. Aber die strategischen Bomben in den USA jeweils 700 für die einzelnen Trägersysteme, also für die U-Boote, für Flugzeuge, das sind die B-52, und für Raketen.
Wenn der New START-Vertrag jetzt eigentlich schon Makulatur war, weil Russland den verlassen hatte, was ändert sich denn dann mit dem heutigen Tag eigentlich?
Für den Rest der Welt ändert sich nichts. Für den Rest der Welt hat eigentlich der START-Vertrag nie eine Bedeutung gehabt. Es ist nur für die beiden betroffenen Länder, also Russland und USA, sind es gewisse Änderungen. Und man hatte eben gesagt, also wenn wir uns auf diese Zahlen, die wir hier vereinbart haben, also 700 Stück pro Waffengattung, wenn wir uns auf diese Zahlen einigen und uns darauf verlassen können, dass der andere das auch macht, dann sparen wir erstens Geld und zweitens wird das Risiko geringer, dass durch irgendeinen Fehler vielleicht eine Bombe losgeht, ohne dass wir es wollen. Es gibt diesen berühmten Film von Stanley Kubrick, Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und da ist ja genau das passiert. Und witzigerweise, in diesem Film, der also aus den 60er Jahren ist, ist das eingesetzte Material ein B-52-Bomber. Und das sind die gleichen Bomber, die heute noch von den USA benutzt werden.
US-Präsident Donald Trump sagt, er hofft auf ein besseres Abkommen mit Russland. Was war denn an dem alten, also an dem New START-Abkommen so schlecht?
Das ist schwer zu beurteilen. Und da hat man, glaube ich, auch als Außenstehender keinen Einblick. Es könnten die Konditionen für die Inspektionen gewesen sein. Also das eine Land muss dem anderen die Möglichkeit geben, zu verifizieren, jawohl, die halten sich an ihre Zahlen, an ihre 700. Und dazu müssen Inspektoren in das Land gelassen werden. Es müssen aber auch durch Satelliten bestimmte Stützpunkte verifiziert und fotografiert werden. Und vielleicht kann man an diesen Inspektionsprozeduren etwas verbessern.
Donald Trump will bei einem neuen Abkommen mit Russland offenbar China mit einbeziehen. Wie realistisch ist das und wie lange wird er es brauchen, bis so ein neues Abkommen dann unterschriftsreif wäre?
Wahrscheinlich sehr lange. Also wenn ich zwei Staaten habe, die miteinander einen Vertrag schließen, dann gibt es einen Vertrag. Wenn ich drei Staaten habe, dann gibt es drei Verträge. Das ist ein Dreiecksverhältnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht einfach ist, dass sich diese drei Länder einigen.
Manche sehen jetzt nach dem Ende des New START-Vertrages ein neues nukleares Wettrüsten am Horizont aufziehen. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Für China kann ich das nicht beurteilen. Aber für die USA und Russland würde ein weiteres Wettrüsten, also Bau zusätzlicher Bomben, ja keinerlei strategische Vorteile bringen. Sie haben ja genug Bomben, um beliebig viel Schaden anzurichten.
In diesen Zusammenhang passt vielleicht die Forderung des früheren deutschen Außenministers Joschka Fischer von den Grünen, der sich vor einer Woche eine europäische Atombombe gewünscht hat. Sehen Sie in diesem Vorschlag irgendeinen Sinn?
Überhaupt nicht, nein. Wenn man sich die aktuelle europäische Führung anschaut, in deren Händen würde ich ungern eine Atombombe sehen. Außerdem ist ja durch die NATO und die USA, die in der NATO sind, hat man ja eine atomare Bewaffnung.
Angesichts des Ukraine-Krieges, in dem ja Drohnen eine sehr wichtige Rolle spielen, da sind manche Militärexperten inzwischen der Meinung, dass die Atomwaffenarsenale ihre abschreckende und dadurch auch stabilisierende Wirkung schon verloren hätten. Wie sehen Sie das?
Ich glaube nicht, dass die Atomwaffenarsenale der Großmächte jetzt weniger eine geringere Bedrohung darstellen. Es ist umgekehrt so, dass die Drohnen einem Land mit wesentlich geringerer finanzieller und wirtschaftlicher Macht ermöglichen, einen sehr unsymmetrischen Krieg zu führen. Also eine Drohne, die relativ preiswert herzustellen ist, kann einen enormen Schaden anrichten. Das ist ein ganz neuer Aspekt in der modernen Kriegsführung. Und Abwehrsysteme gegen Drohnen sind dann vielleicht wesentlich teurer als die Drohnen selbst. Das heißt, der Angreifer kann eine ganze Reihe von Drohnen rüberschießen und irgendeine kommt dann wahrscheinlich ans Ziel an. Also die Kriegsführung als solche hat sich durch die Erfindung und Entwicklung der Drohnen sicher geändert und dem asymmetrischen Krieg Tür und Tor geöffnet. Das heißt, relativ kleines Land kann ein großes Land mit Drohnen angreifen und dadurch einen enormen Schaden anrichten.
Wie ist Ihre abschließende Bewertung? Wird die Welt durch das Auslaufen des New START-Vertrages heute jetzt unsicherer?
Ich glaube, es hat keinen Einfluss. Und dieses Auslaufen ist auch eher ein sekundärer Effekt von dem Verhältnis zwischen Russland und USA. Also was sicher einen Einfluss auf unsere Zukunft haben wird, ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Großmächten. Aber der START-Vertrag ist nur eine Folge von diesem Verhältnis.
Das New START-Abkommen zur Begrenzung der strategischen Atomwaffen zwischen den USA und Russland ist heute ausgelaufen. Ich war dazu mit dem Kernphysiker Hans Hofmann-Reinecke im Gespräch. Und von ihm gibt es auch ein Buch mit dem Titel Grün und Dumm, bei Amazon erhältlich. Herzlichen Dank, Herr Hofmann-Reinecke.
Ich bedanke mich.
Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und empfehle Ihnen noch unsere Sendung Schweizer Stunde. Da geht es heute unter anderem um die Volksabstimmung am 8. März zur künftigen Finanzierung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. SVP-Schweiz-Präsident Marcel Dettling erklärt, warum 200 Franken Gebühren für die SRG mehr als genug sind. Außerdem geht es mit dem Ökonomen Rainer Eichenberger um innovative Ideen zur intelligenten Steuerung der Zuwanderung in die Schweiz. Die Schweizer Stunde hören Sie heute um 10 Uhr, um 16 Uhr und um 22 Uhr. Ich bin Romy Arndt, sage Tschüss für heute. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen Abend in 18:20 wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.